Alles ist fahrbar. Der Mountainbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mountainbike-Podcasts Alles ist fahrbar. Ich bin Lukas Ittenbach, Redakteur beim Mountainbike-Magazin und heute euer Host. Nachdem wir zuletzt über Cross-Country-Racing und Bikes sowie über den neuen Bosch CX-Motor gesprochen haben, geht es heute um das Thema Enduro. Dazu habe ich mir Konstantin Leonard, aka Butcher, als Experten zur Seite geholt. Servus Konsti und stell dich gerne mal kurz vor.
Ja, servus Lukas, vielen Dank für die Einladung. Ja, Konstantin, auch genannt Butcher oder Butchi, fahre seit ungefähr 2014 Enduro, bin 28 Jahre alt und durfte auch dieses Jahr mega geil bei der Enduro-WM teilnehmen.
Mega gut, 10 Jahre fährst du schon Rennen, hast du gesagt, und Butcher, der Spitzname, das kommt ja durch deinen Beruf, Metzger bist du im Familienbetrieb. Ist es nicht auch mega anstrengend nebenher, so als Fulltime-Job neben dem Rennen, Fahren und Training?
Ja, genau, im Familienbetrieb. Ich bin sogar Metzgermeister. Klar ist das anstrengend und klar muss man da auch ein paar Abstriche machen, wie auch im Sport, als auch manchmal bei der Arbeit ein bisschen mehr Freizeit nehmen. Anstrengend auf jeden Fall, aber es lohnt sich. Also, ne, ich habe gute Arbeitszeiten. Ich bin spätestens um 14.30 Uhr fertig, was perfekt ist zum Fahrradfahren, auch im Winter. Und von daher konnte ich mir halt, dass ich früh eine Lehre angefangen hatte, auch gut das Hobby finanzieren. Sonst gibt es da ja mal ein bisschen Startschwierigkeiten, gerade weil die Räder und die Bikes recht teuer geworden sind oder um was Richtiges zu haben, man natürlich ordentlich was ausgeben muss. War ich da echt immer gut aufgestellt und somit hat mir da die Ausbildung auch das ermöglicht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Du bist ja nicht bei einem der großen Teams sozusagen angestellt oder dabei als Fahrer, sondern als Privatier unterwegs, hast deine eigenen Sponsoren, zum Beispiel Rocky Mountain für die Bikes, aber auch noch andere Partner für Klamotten, Reifen etc. Wie hat sich das gestaltet? Hat sich das dann einfach über die Zeit entwickelt, dass du besser geworden bist und ja, 10 Jahre dabei und dann kam das nach und nach?
Ja, also ich habe ja im Downhill angefangen. Auf jeden Fall, das war so die Startschüsse in der Open-Klasse damals, also ohne Lizenz. Es ging immer gut los. Ich hatte von Anfang an eigentlich immer guten Support, auch von regionalen Händlern. Jetzt mit Rocky Mountain, also so in Anführungszeichen so Ambassador oder leichten Factory-Support außerhalb vom Team, das bin ich jetzt erst seit 2 Jahren. Ja. Angefangen hat das natürlich mit dem regionalen Zeug, ne? Also ich sage immer, klar, du wirst besser, aber dir bringt's halt nichts, wenn du Rennen gewinnst und du bist halt kein guter Typ, ne? Also die ganzen Leute, die ganzen Marken sind jetzt außerhalb den Teams nicht auf der Suche nach dem allerschnellsten Deutschen, und wenn der allerschnellste Deutsche oder der allerschnellste deines Landes, egal wo du auch herkommst, kein cooler Typ ist oder sich halt in der Öffentlichkeit nicht sehen lässt oder zumindest nicht ansprechbar ist, ja, und da auch nichts tut, dann macht das halt auch einfach keinen Sinn für die. Und deswegen hat sich das schnell so ergeben, dass ich einfach zu den richtigen Leuten gekommen bin, Mund-zu-Mund-Propaganda unterhalb der Sponsoren oder der Firmen auch. Und somit ist das dann einfach immer schnell in persönliche Gespräche übergegangen. Und genau.
Abseits, wie du hast es gerade schon gesagt, abseits der Rennergebnisse ist ja auch Social Media einfach immer wichtiger, einfach präsent zu sein. Für uns mal kurz als Einordnung, fährst du klassisch Bio-Enduro in den Rennen oder bist du da auch auf dem EMTB unterwegs?
Also so mein Fokus und so mein allerliebstes ist natürlich das Enduro, also ohne E-Unterstützung, übergreifend natürlich auch mit dem E-Bike, da habe ich jetzt 1-2 Rennen gemacht, konnte da auch schon mal eins gewinnen, im Bike Festival in Riva zum Beispiel, ein großes Ding, sagt bestimmt jedem was, ist so der First Big Festival of the Season, würde ich es nennen. Aber ja, mein Herz schlägt dafür, für das richtige Enduro. Ne? Das ist einfach so das Purste, was der Mountainbike-Sport dir geben kann. Nur du und das Fahrrad, über den ganzen Tag unterwegs zu sein und Strecken zu fahren, die du nicht unbedingt auswendig kennst. Zumindest ich nicht, weil ich sie nicht walken kann, wie so viele Factories-Teams, die dann 1,5 Woche Zeit haben, vorher anreisen können, währenddessen ich halt in der Busküche stehe und Wurst mache.
Das macht dann auf jeden Fall auch so besonders in einem Enduro-Sport dann im Vergleich zum Downhill-Fahren, dass du eben die Tracks blind runterfährst. Was ist da so das Geheimnis? Wie trainierst du das? Kann man das überhaupt trainieren? Eben Strecken zu fahren, ohne sie zu kennen? Nimmst du im Training auch mal die GoPro zur Hand oder einfach reinheizen, etwas beten und mit viel Können und Fahrtechnik den Rest ausgleichen?
Ja, also ist auf jeden Fall eine gute Frage, mit der ich mich ja natürlich auch täglich oder zumindest wöchentlich bei meinem Training immer beschäftigen muss. Aber jeder muss da so ein bisschen selber rausfinden, was ihm da hilft und was dir da weiterbringt. Also für mich war es halt auf jeden Fall so, ich habe mit dem Downhill angefangen. Downhill würde ich als Formel 1 des Rennsports, des Mountainbike-Rennsports sehen. Du hast One Run, einer der zählt. Du hast eine Strecke, die du oft trainieren kannst und du musst diese Perfektion in dir haben. Du musst alles treffen, du musst Linien treffen, du musst pushen. Also da ist diese Suche nach dieser Perfektion. Beim Enduro ist es ein bisschen anders. Du hast halt, wie schon gesagt, du bist den ganzen Tag unterwegs. Du hast 5 Stages jetzt mal anhand der Weltmeisterschaft. Und jedes Stage ist anders. Wie du das trainierst oder wie ich das trainiere, ist auf jeden Fall so, dass ich versuche, so viel wie möglich Strecken zu fahren und auch auf Geschwindigkeit zu fahren, die ich nicht kenne, weil dadurch schulst du auch einfach dein intuitives Fahren, was halt so das Wichtigste ist im Enduro, weil diese 25 bis 35 Minuten Stages, die du bei einem Rennen hast, die wirst du niemals auswendig kennen. Klar fahren wir den Trainingsrun, also wir haben One-Run-Training, also ein Run pro Strecke, pro Stage. Und klar nimmst du die GoPro mit und klar guckst du die GoPro abends an. Aber da merkst du dir halt mal Schlüsselstellen. Also da steht da so ein Shimano-Banner oder so ein Whoop-Banner und dann sagst du, ah ja, krass, hier zweites Shimano-Banner oder erstes Whoop-Banner. Musst du
irgendwie Highline fahren oder eine bestimmte Linie wählen.
Ja, genau. Das sind so die Tricks und Tweaks, die man da so ein bisschen in den Jahren lernt. Und deswegen bist du auch ein bisschen langlebiger im Enduro, weil du halt einfach mit Erfahrung, Reichtum einfach auch schneller wirst und halt einfach die Strecken schneller lesen kannst. Und wenn du die Strecke lesen kannst, ich sage immer, du fährst rein in den ersten 2 Kurven, checkst du schon direkt, ob du drin bist oder nicht. Dann hast du noch 2, 3 Kurven Zeit. Und wenn du es dann immer noch nicht gecheckt hast, dann musst du schleunigst checken. Ne? Also klar musst du 100% geben. Dann ist
nichts mehr.
Ja, dann ist die Stage so, genau. Und dann merkst du schon, oh, guck mal lieber nicht auf die Ergebnisse, weil war nicht so der Flow, ne? Wenn du unten ankommst, bestes Gefühl, als Beispiel, du kommst unten in der Stage an und du kannst dich an nichts mehr erinnern, dann weißt du, Alter, das war geil, das hat richtig Bock gemacht und ich glaube, ich bin gut Fahrrad gefahren und dann zieht man sich einen Bar rein, irgendwas Dickes, dass man noch ein bisschen recovert, weil dann steht ja ungefähr so eine anderthalbe Stunde Hochtreten an, also so 1600 Höhenmeter. Ja. Die musst du auch erst nochmal treten, bevor du dann wieder dabei.
Auf jeden Fall. Ich bin in meinem Leben selbst 2 Enduro-Rennen gefahren, beides Enduro One. Da ist das Ganze nochmal so ein bisschen anders, glaube ich, nämlich, dass man keine fixe Startzeiten pro Stage hat, sondern man ist einfach dran, wenn man oben ist. Wenn man jetzt EDR, also Enduro-Weltcup fährt, dann ist es ja tatsächlich so, dass man in derselben Reihenfolge bleibt und Startzeiten hat, oder?
Ja, genau. Also du hast halt Startzeiten und du bist immer in so einer Gruppe unterwegs, ne? 2, 3 Nummern vor dir, 2, 3 Nummern hinter dir. Mhm. Wenn du jetzt deine Startzeit verpennst um 30 Sekunden, also du startest quasi, das ist der Startabstand der einzelnen Fahrer, also der Nummern, der startet 30 Sekunden vor mir und wenn ich das jetzt nicht zu meiner Startzeit schaffe, innerhalb von einer 30 Sekunden oder einer Minute, also später starte, kriege ich schon Zeitstrafen. Das sind dann so Minute, okay, geht hoch bis 2 Minuten. So, wenn du jetzt sagst, ah ja, okay, 1, 2 Minuten, boah, ist easy, ne? Ist ja jetzt nicht so viel, kann man ja noch aufholen. Aber wenn man jetzt sieht, dass halt 2,5 Minuten von mir bis zur Weltspitze fehlen, dann kannst du dir halt auf jeden Fall sagen, wenn du zu spät kommst, bist du raus. Also dann ist es
ja und
ist
auch dann vorbei. Und auch ein Weltklassefahrer, den sowas bestimmt nicht häufig, aber auch mal passiert, die katapultieren sich damit natürlich auch ins Aus, sodass man dann wahrscheinlich auch berghoch aufpassen muss mit Platten oder dann irgendwie am Ende der Stage, wenn man dann noch irgendwas reparieren muss oder sich ein Riegel Gel reinschiebt, dann muss man halt, wie du sagst, schleunigst wieder direkt zum Start der nächsten Stage.
Ja, da gibt's auch ganz coole Geschichte von ehemaligem Winner der EWS damals noch, Enduro World Series, die ja jetzt zur EDR wurde, also Enduro World Cup. Da war der Gesamtführende in Finale Ligur, hat sich so eine riesige Delle ins Hinterrad reingeschlagen, dass er aber unten angekommen ist. Also es stand so der ganze Overall-Title auf einmal auf der Kippe. Und dann stand er unten an der Stage und hat mit so einem riesen Klopper die Felge wieder zurecht gedengelt und ging ganz schön viral. Ich glaube, das kann man sich auch nochmal angucken. Also der Kerl heißt Jack Moyer, cooler Typ, Australier richtig geil drauf und das Video ist legendär. Aber da siehst du auch schon, ne? Also egal ob pro oder nicht pro, das passiert jedem.
Ja, und generell ist es auch gefühlt eine ziemlich coole Szene, eine nahbare Szene. Auch jetzt die deutschen Fahrer und Fahrerinnen, die jetzt bei der WM dabei waren. Also ich habe es immer verfolgt auf dem Insta-Account German Enduro Union, wo sich dann ja auch irgendwie einige zusammengetan haben. Es gab irgendwie viel witzigen, coolen Content. Unsere Kollegen von MTB News, der Gregor, haben das ja auch ganz cool noch verfolgt und begleitet. Coole Truppe, oder? Die, mit der ihr da in Kanazai dann unterwegs wart.
Ja, auf jeden Fall, deutscher Rennsport lebt. Lustige Geschichte oder lustige Sache ist natürlich, also wir haben einen Pro, das ist halt Christian Textor, der fährt da vorne in den Top 30 rum und dahinter tummeln wir uns dann so ein bisschen, ne? Und wir sind eigentlich, mit wir meine ich so die ganzen Privateer Boys und Girls. Ja. Das ist halt schon eine ganz geile Gruppe, ne? Weil also jeder macht so sein Ding und jeder ist ein Spezialist auf seine Art und Weise. Wir nehmen uns alle, glaube ich, nicht so ernst, was so dem Trend der Deutschen vielleicht ein bisschen widerspricht in den letzten Jahren, aber das quasi, ich glaube, fruchtbaren Boden gefunden hat auch in der Community, dass die halt auch einfach mal gemerkt haben, ja, die Jungs und Mädels, die da in der Weltspitze mitracen, also nicht Weltspitze, aber im Weltcup mitracen, die sind ja eigentlich ganz cool und irgendwie kann ich mich ja auch mit denen vergleichen und das ist ja gerade das Wichtige. Also wir wollen ja im Enduro viele Leute ansprechen, wir wollen alle Leute dafür begeistern und sagen, ey, fahrt rennen oder probiert's aus oder kauft euch was. Ne?
Und inwiefern wurde die da unterstützt auch vom Bundesverband, vom BDR, ich meine im Cross-Country, wenn da eine WM ansteht, dann ist das ein großes Ding auf jeden Fall oder Bahnradsport, Rennradsport, wie steht da der Enduro-Sport da? Ist ja auch jetzt ein jüngerer Sport als viele andere, vielleicht auch ein kleinerer, aber er wächst und wächst und die Community und die Fahrer auch in Deutschland werden da ja immer mehr und immer größer, immer besser.
Ja, also der Support ist schwierig. Das liegt weniger an den Funktionären, sondern das liegt einfach daran, dass einfach staatlich gesehen keine Zuschüsse sind. Da gibt es einfach nichts, was die Förderung, überhaupt keine Förderung von Mountainbikesport. Das, wie gesagt, das liegt nicht am BDR und liegt auch nicht an den Funktionären. Die wollen ja, aber die können halt einfach nicht. Jetzt so als Beispiel, wir mussten beim BDR ein Deutschland-Trikot kaufen für 69 Euro. Das wurde uns nicht gestellt. Das können wir nie wieder anziehen. Das geht immer nur ein oder zwei Saisons. Und wir kamen dahin. Da waren ehrenamtliche Helfer mit dabei, die das außerhalb des BDRs gemacht haben. Ja. Die haben da Tent aufgestellt, also ein kleines Fahrerlager gemacht. Da war eine Orthopädin dabei, also eine richtige Ärztin. Da war ein Physiotherapeut dabei. Und ein Mechaniker, gell?
Und wichtig, ich meine, da geht ja auch gerade wahrscheinlich selbst im Training noch vorm Rennen viel kaputt. Mechaniker ist dann fürs Bike mindestens genauso wichtig wie irgendwie der Physio, Osteo oder Orthopäde dann für den Body.
Ja, auf jeden Fall. Ich sag immer, du, wo ich da hingekommen bin, ich sag Louis, unser Mechaniker. Sagst du arme Socke, du hier, jetzt kriegst du, der Louis, genau, Louis Dürr, kennst du bestimmt auch vom Cross Country, ja. Bei Cube, ja. Eigentlich angestellt als Race-Mechaniker, verdient da wirklich auch sein Geld drüber und hat gesagt, ey, ich mach das freiwillig, ich helfe den Jungs und den Mädels. Und dann ich sag, du Louis, was hast du dir angetan, kriegst jetzt die ganzen Privateer-Schüsseln, die runtergerockten Dinger, geil, hier hergestellt nach dem Training mit dem Schnee und so weiter und so fort und musste dich dann jetzt darum kümmern. Und genau, aber was ich noch eigentlich sagen wollte, jetzt war halt dieser eine Funktionär da, der Micha, der, also nicht Funktionär, Ehrenamtler da, der Micha, und der kam jetzt dahin und dann wurde seitens der UCI zum Beispiel nicht kommuniziert, dass jeder Sportler 150 Euro Startgebühr zahlen muss. Das heißt, er stand da mit seiner privaten Kreditkarte und hat da, was weiß ich, weit über 2000 Euro hinlegen müssen, die wir natürlich privat zahlen mussten. Also ich musste natürlich privat zahlen und habe sie ihm natürlich auch sofort überwiesen, weil das natürlich einen Anstand hat. Aber da wurde der BDR zum Beispiel nicht wirklich drüber informiert seitens der UCI, das wurde nicht kommuniziert. Kann der BDR auch nichts dafür, aber wenn man es halt jetzt so sieht, du wirst von Deutschland nominiert, du fährst in Deutschland Trikot, du bezahlst für das Trikot und für den Start. Mhm. Wie gesagt, kein Meckern über den BDR, sondern einfach über die Verteilung der Förderung. Da müsste man einfach mal drüber nachdenken, ob eine WM nicht einfach mit einer WM gleichgestellt werden kann.
Total, ja. Also Shoutout an Louis Dürr, der hat auch bei uns schon mal, ist auch schon mal in die Bresche gesprungen. Als wir bei einem Bike-Test waren, hat er uns in Heubach geschattelt. Cooler Typ auf jeden Fall und auch gut, dass er euch da bei der, muss man auch dazu sagen, bei der WM-Premiere im Enduro unterstützt hat. Hat jetzt zum ersten Mal stattgefunden in Kanazai und so ganz unerwartet hat es dann ja irgendwie ein paar Tage vorher geschneit.
Ja, jetzt, genau.
Der Podcast rauskommt 2-3 Wochen her, 3 Wochen her ungefähr. Die Tage vorher lag Schnee, als ihr angereist seid, wahrscheinlich so 2-3 Tage vorher, gab es noch ein bisschen Schnee und wurde dann so langsam besser, oder?
Also es war quasi so, dass 2-3 Tage vorher gab es gar nichts. Also da war Sonne, da war trocken. Aber dann über Nacht, also wir sind Mittwoch auf Donnerstag angereist und gerade von Mittwoch auf Donnerstag, wo kam dann der Schnee? Also wir hatten so einen 1/2 Meter Schnee oben auf dem Berg. Also ich habe immer noch Videos und Fotos auf dem Telefon von der Union, von der German Enduro Union, die dann da reingeschrieben haben und Snowbike World Cup, der hier verpönt war, gesagt haben, nee, nächstes Jahr fahren wir alle Snowbike World Cup, weil hier das beste Vorbereitung ever. Genau, aber ja.
Wie kalt war es? Ich habe so ein paar Tipps und Tricks gesehen, Alufolien, Schuhen, irgendwie Klarsichtfolie oder wie sagt man so, Frischhaltetüten als Hosenbeine. Ich glaube, einige hatten auch nicht für 5 oder 10 Grad gepackt. Das sah auf jeden Fall ziemlich frisch und kalt aus.
Ja, also unten waren es halt 5 bis 6 Grad und ich glaube, als ich früh auf den Berg gecheckt habe, wo ja dann die Strecken eigentlich hätten starten sollen, wo sie ja runterverlegt wurden, hatten wir, glaube ich, -9. aber da sind wir nicht gefahren. Also die Props an die Organisation. Also die haben wirklich innerhalb kürzester Zeit Strecken freigeschaufelt und mit Rechen und mit Besen vom Schnee befreit, dass wir überhaupt ein Race hatten. Und das waren wirklich WM-würdige Strecken. Also da keine Ahnung, wie man so flexibel sein kann auf so einem großen Event. Aber also Hammer. Geile Organisation, sofort reagiert, keine Risiken auf sich genommen und auch
mega
den
Sport
nicht riskiert, ja.
Mega gut. Und die Strecken waren dann aber auch ein Stück weit gekürzt teilweise. Gab es weniger Stages als geplant oder kürzere oder war es ziemlich exakt nach Plan?
Ja, also es waren 5 Stages. Das waren auch vorher 5 Stages. Es waren auch so im Grunde genommen die Stages, die geplant waren. Natürlich waren aber halt einfach die oberen Strecken, die oberen Abschnitte nicht befahrbar. Ne? Also es gab 2-3 Strecken, die konnte man so durchführen, wie sie geplant waren. Und andere musste man kürzen. Ich gehe mal davon aus, dass es im Endeffekt eine Kürzung von 10 bis 12 Minuten gewesen war, aktiver Race-Zeit. Aber das hätte keinen Sinn gemacht.
Und insgesamt Racezeit, wenn du sagst 5 Stages, das bewegt sich dann bei circa 3/4 Stunde?
Die insgesamt Racezeit, also Stagezeit getimt, das sind wir bei 24 Minuten jetzt gewesen, genau.
Über alle 5 Stages?
Über alle 5 Stages, genau. Und ich schätze mal, wir wären bei 40 beziehungsweise 35 rausgekommen, was aber dann auch vollkommen reicht, weil man muss mal einfach mal überlegen, wir fahren ja da auf einem Pulslevel jenseits von Gut und Böse und wenn du 25 Minuten durchsprintest, das schafft ja kein Mensch und dann dazwischen noch die Höhenmeter trittst mit dem Zeit und dem Druck, den du dir selbst machst und den ganzen psychischen Angelegenheiten und du musst ja auch irgendwie Verpflegung mitnehmen. Du kannst ja nur nach einer Stage Hilfe von außen annehmen und alles andere musst du an dir selbst mitnehmen.
Absolut. Du gibst eben nicht nur bergab Gas, sondern musst auch dann auch berghoch pedalieren. Wie gehst du so eine Stage an? Du hast gerade eben gesagt, 2 Kurven, danach hat man so ein Gefühl, wie es laufen wird. Du fährst 100%, du fährst 90% oder gehst auch mal drüber, wie teilt man sich da die Energie ein, wenn so eine einzelne Stage mal zwischen 5, teilweise dann aber auch 10 Minuten hat?
Ja, also ich glaube, die längste Race waren tatsächlich 15 Minuten, auf jeden Fall hart. Nee, also du gehst die eigentlich so an, dass du dir vorher so ein bisschen einen Plan von der Stage machst, du hast diese Peaks und diese Punkte, wo du weißt, okay, da will ich mich konzentrieren, da ist es wichtig, eine Line zu treffen und dann machst du dir einen Plan und du arbeitest diesen Plan ab und du sagst, die ersten 2 Kurven fahre ich vielleicht außen, das ist vielleicht die langsamere Linie, aber einfach für meinen Fahrfluss, für meinen Flow, den ich ja finden will, um dann seine Prozent bei 85, 90 anzufangen und die dann dem Run zu steigern und zu gucken, okay, ich habe jetzt nochmal das letzte Viertel von der Strecke, habe ich noch Bums in den Beinen und bin auch noch konzentriert, bin ich im kompletten Sauerstoffkeller in meiner in der Birne und sehe auch noch gerade, dann gehst du natürlich an die 100% und drüber. Aber dieser Anteil an mehr als 100% ist ganz, ganz gering, weil du machst dann einfach auf diese gesamte, den gesamten Run viel zu viele Fehler. Das ist halt einfach klar. Und wenn du jetzt siehst, okay, die Downhill-Leute, die fahren höchstens mal 4 Minuten, wir fahren 12 Minuten. Na, beim Downhill musst du die 110-120% gehen, um konkurrenzfähig zu sein, aber im Enduro kannst du in einer Kurve alles wegwerfen. Und wenn du da halt einfach 5% zu schnell gewesen bist, dann macht dir das halt mehr kaputt, als wie wenn du in deinem Grundspeed bleibst, ne? Und einfach im Enduro entscheidet der ganze Grundspeed und nicht, wie viel kannst du riskieren, sondern du musst einfach Grundspeed haben.
Ja, ich würde sagen, Konstanz wird da einfach belohnt, wenn du konstant fährst, deine Pace kennst, deine Bereiche kennst, wo du dich bewegen kannst, auch mal drüber gehst, aber kannst natürlich nicht von Anfang an voll drüber gehen. Das habe ich auch gemerkt bei den Enduro One Stages, die ja echt wesentlich kürzer sind. Da hatten wir zwar so 6, 7, 8 Stages pro Tag, also vielleicht einen Ticken mehr, aber die sind dann so typisch Mittelgebirge eben 1,5, 2, 2,5 Minuten lang. Also eine andere Challenge, und da habe ich dann auch schon das Gefühl gehabt, kurz vor der Ziellinie, ich könnte mich mal wieder hinsetzen.
Also, das ist der Klassiker.
Da will ich mir nicht vorstellen, wie 15 Minuten sich anfühlen.
Nee, also auf jeden Fall, genau. Du musst dich da auf jeden Fall gut einteilen können, und das machst du einfach durch längere Touren. Also du trittst dann auch schon mal 2000 Meter Touren bei mir zu Hause oder fährst halt irgendwie nach Frankreich oder die umliegenden Länder. Aber ja, du darfst einfach nicht drüber gehen, genau. Und wenn du musst dich beim Enduro, also du sagst ja, hinsetzen ist so ein bisschen eine Lacher mit gewesen, ja. Aber du brauchst ja auch irgendwo mal auf der Stage Zeit, um dich nochmal so ein bisschen runterzufahren und jetzt nochmal klar zu werden. Und dann ist es auch immer gut, sich nochmal hinzusetzen und nochmal tief durchzuatmen, seine Atmung wieder in den Griff zu bekommen, ein bisschen Bauchatmung reinzubringen, dass einfach nochmal die Lunge mit Sauerstoff geflutet wird und das Blut. Und dadurch bist du dann vielleicht in der nächsten Sektion schneller, als wie wenn du jetzt einfach reingehst und volle Kanne da deine 110% abspulst und denkst, ja, okay, ja, ich muss jetzt hier 1000 Watt hochtreten, weil das sind, ja.
Und dann vielleicht auch einen Fehler machst, weil du dich nicht versucht hast, kurz zu erholen, sondern einfach wieder reingefahren bist in die nächste Sektion, also dann einfach wieder fehlerfrei mit diesem besagten Grundspeed da durchzufahren.
Ja, genau.
Bevor wir jetzt nochmal dann gleich zum Thema Training kommen, lass uns kurz bei der WM bleiben. Wie ist es für dich gelaufen? Ich hatte gesehen, du warst ziemlich happy mit einem Top 60 Resultat, 5 Stages. Erzähl mal so ein bisschen von Anfang an. Geht wahrscheinlich dann oben am Berg los und dann steht ein langer Tag im Sattel einem bevor.
Ja, also du hast so einen klassischen Rollout. Das ist eigentlich ganz cool. Da haben sie die Nation gesagt, deine Arme haben ein paar kleine Fragen gestellt und dann rollst du raus. Und harte Sache an der ersten Stage war direkt, dass wir mit der Gondel hochfahren mussten. Das heißt, du bist oben nicht warm. So, jetzt lag da aber Schnee, ne? Versuch dich warm zu machen im Schnee. Schwierige Sache. Versuch mal deine Handgelenke irgendwie bei, was weiß ich, um den Gefrierpunkt rum warm zu kriegen und dann fertig zu sein, auch mit den Augen. Und es ist ja einfach alles, die Schläfen sind kalt, es ist alles kalt. Dann haben wir uns zum Beispiel im Lifthäuschen warm gemacht, haben uns da ein bisschen gedehnt, sind dann zur Stage runtergerollt, haben dann da ganz kurz, zumindest so kurz wie möglich versucht, vor dem Start da anzukommen, damit wir halt einfach warm sind, haben die Bremsen nochmal richtig warm gebremst, damit auch der Schneematsch, den man beim Runterfahren hatte, dass die Bremse in der ersten Kurve geht, weil das Schlimmste ist, du fährst in die erste Kurve rein, deine Bremse ist nass, jeder kennt dieses besagte Quietschen, und dann hast du direkt so einen Stuhler in der ersten Kurve und dann denkst du so, Alter, ne? Wie oft ist mir das schon passiert? Irgendwann müsste ich es doch einfach mal lernen. Genau, und dann war das halt so. Es ging dann halt los. Wir haben alles, war alles clever. Das Rennen war super. Ich habe das Rennen super eingeteilt. Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich habe mir Riegel mitgenommen. Ich habe meinen Eltern, die auch dabei waren, meiner Freundin, nach der dritten Stage diese Tech-Zone, wo sie mir was angeben konnten, alles eingeteilt. Okay, dann nehme ich ein Gel, habe mir ausgerechnet, wie ist mein Kohlenstoff, wo ist mein Kohlenhydratverbrauch, wann muss ich was essen, wann muss ich was trinken. Genau, und dann nach der erste Stage ging natürlich los, direkt oben im Schnee, man stellt sich vor, rechts und links 40 cm Schnee, in der Mitte gekehrt, die ersten 5 Kurven, der ganze Schneeschmelze fließt dann da wie so ein Bach in die Strecke rein und also brutal rutschig, komplett ausgefahren, richtig tiefe Ruts, teilweise so tief, dass du mit dem Rebound-Knopf so neben der Rut noch so eine Rut gesehen hast, ne? Richtig, richtig geil. Lief super für mich. Glaube ich, härteste Stage, die ich dieses Jahr gefahren bin. Einfach extrem schwer. Und das Heftigste kam halt unten. Ein riesiges Steinfeld, wo es auch viele ordentlich zerlegt hat. Aber hat einen guten Run, bin konservativ an die Sache rangegangen, was clever war. Habe keine großen Fehler gemacht und bin dann als 42. direkt mit einem Top 50 gestartet in die erste Stage.
Wie viele Athleten waren da jetzt am Start?
Du bist 149 waren gemeldet, glaube ich, und ins Ziel gekommen sind 130 oder 129, weil natürlich immer ein paar Ausfälle sind, wie besagt, Reifenschaden und so, genau.
Ja.
Genau. Also war erste Stage war schon mal richtig geil. Wer mal in Kanasai ist, Titan Stage, guckt auf Jay Fawkes, fahrt dahin, ultra geil. Also ich glaube, es gibt keinen besseren Enduro Trail. Dann zweite Stage, sauflach, umgebauter Wanderweg, richtig hart, komplett Hardpack unter dem Schmierboden, also es war wie Seife, du hattest keinen Grip, ich glaube, ich war mehr clipped out, also ich fahre Clickies mehr clipped out als clipped in, war richtig geil, bin dann, glaube ich, aber auch um die Top 50 rumgefahren, also war echt geil. Okay. Dritte Stage war auf der anderen Seite vom Berg, da war die Sonne ein bisschen länger, da habe ich dann, wie schon vorher gesagt, mal diese ersten Lights bei Kurven, ob du da drin bist oder nicht, da war ich leider nicht so richtig drin. Also da habe ich einfach zu spät realisiert, dass ich mehr pushen kann. Also wir hatten zwei Stages, wo du extrem konservativ fahren musstest, weil du sonst einfach Fehler gemacht hast und die waren einfach nicht, jeder hat Fehler gemacht. Es kam nur darauf an, wie groß war der Fehler und natürlich mit mehr Speed hast du die Chance, natürlich einen größeren Fehler zu machen. Und zweite Stage war halt genau so und die erste Stage auch. Und bei der dritten Stage habe ich einfach zu spät gecheckt, jo, der Boden gibt doch mehr her. Und da habe ich erst im letzten Drittel gepusht und dann bin ich so um die 70 rumgefahren. Vierte Stage war dann so mein least favorite. Einfach so ganz enge Haarnadel-Turns, wo auch jeder Pro beide Füße ausklippen musste und so Stump and Go, also Fuß runter, Fahrrad rumheben, weiter. Und also ne, du lässt also
der klassische Endo-Turn, Spitzkehrbahn, das ging gar nicht, weil es zu rutschig war.
Ja, also einfach Schmierschicht oben und sobald du das gemacht hast, sobald du das Hinterrad entlastet hast und du hast das Vorderrad versucht zu blockieren, das Vorderrad hat blockiert, aber das Fahrrad hat da nicht gestanden. Da bist du halt schön neben die Strecke. Also das ist mir im Training zwei, dreimal passiert und vielen anderen auch. Und dann, also denkst du dir so, boah, ey, ne, geil, dass du hier World Cup fährst. Ja, bist hier einer der besten 150 der Welt und dann stuhlst du dir da so einen ab und mit Fuß runter. Ja, da wusste ich schon, also es wird nicht meine Stage und da war ich zwar besser als, glaube ich, in der dritten, aber war okay. Genau, das war vierte Stage mit den Haarnadelkurven, genau, fünfte Stage.
Dann kam ja schon die fünfte Etappe, wovon man dann auch ein paar Videos gesehen hat. Das war dann ja unten mit dem Zielbogen, wo man sozusagen den letzten kleinen Drop gefahren ist und dann auch unterm Zielbogen durchgefahren ist, oder?
Ja, genau. Also fünfte Stage war wieder so eine ganz frische gewesen. Sau schwer, ein kleiner Climb mit drin, wo man so 25 Minuten Sprint hatte, dann oben konnte man so kurz 25 Sekunden Sprint, ja, nicht 25 Minuten, das war ja insgesamt Zeit, nee. Ja, auf jeden Fall, wir fahren ja nicht Tour de France, sondern wir fahren ja Enduro.
Ja, aber sehr, sehr spannender Punkt, apropos Tour de France, das, was du gerade gesagt hast, Kohlenhydratverbrauch ausgerechnet, ne? Also die Sportart ist dann ja doch auch einfach technischer und professioneller, mehr dahinter, als es einfach nur schnell Radfahren.
Und ja, auf jeden Fall.
Wie du es jetzt betreibst, auch wenn du dich anders als ein Taxi vielleicht nicht selbst als Profi bezeichnest, du gehörst da jetzt zu den besten 150 der Welt, die da am Start standen, sogar zur ersten Hälfte bist du im vorderen Mittelfeld mit dabei. Und ja, einfach cool, dann nach 10 Jahren so einen Vorsprung gemacht zu haben. Und auch die Kategorie entwickelt sich ja immer weiter.
Ja, auf jeden Fall. Du musst halt einfach professionell werden. Also es ist jeder Sport, der betrieben wird, in egal in welcher Scharte das ist, ob das Radfahren ist, ob das Reiten, Leichtathletik, ne? Die gab viele Sportler, die schon viel früher professionell waren, aber jetzt in dieser Mountainbike-Neuzeit, die wir jetzt haben und einfach auch an dem Volumen der Räder und der Leute, die den Sport betreiben, gibt es auch immer mehr Talente und es gibt auch immer mehr bessere Leute. Und du musst ja, wenn du da am Ball bleiben willst, musst du ja eigentlich alle Rädchen drehen, um einfach besser zu werden. Und gerade, also ich sag jetzt Tour de France als Beispiel, gerade da, wie professionell die da rangehen, mit Körpertemperatur runterkühlen vorm Start und so weiter und so fort. Ja klar, da holst du dir von denen, die es wissen, wie es geht, da holst du dir die Informationen und genauso machst du das auch. Und klar bringt das was. Also, ne, es gibt nichts Wichtigeres, als seinen Körper aufrechtzuerhalten, als das Feuer weiter brennen zu lassen und nicht einen Holzscheit drauf zu werfen, der zwar groß ist, aber nass. Ne? So ist das eigentlich als Beispiel.
Ja, und auch schön, dass man dann eben in so einer größeren Truppe da unterwegs ist und auch Feedback und einfach Input mitbekommt von Top-Fahrern wie einem Taxi, der dann da sich auch nicht zu schade ist, um ja mit euch der Zeit zu verbringen, wahrscheinlich Tipps weiterzugeben. So schätze ich ihn auf jeden Fall ein.
Ja, das ist ja auch das Geile am Endurosport, ne? Also man sagt immer, auch beim Downhill, zwar ist der Gegner immer die Zeit und nicht die Person, aber wenn es um die Platzierung geht, im Endeffekt willst du natürlich, hast du ja jemanden zu schlagen. Aber anders als beim Downhill bist du ja, wie du sagst, im Enduro dauerhaft in einer coolen Truppe unterwegs. Du bist ja selbst Enduro One gefahren, du hattest dann nicht so Startzeiten, Probleme, ne? Aber die Leute, die da mitgefahren sind, die entwickeln sich ja dann irgendwie zu deinen Freunden, man connectet sich und man hat so, ne, jeder muss ja da runterfahren. Es ist ja nicht so, dass ein Taxi da nicht runterfahren muss, sondern der hat dieselben Bedingungen wie ich, der muss genauso da erstmal ankommen wie ich auch. Und das ist halt ultra cool und das ist halt dieses große Plus von Enduro und gerade von Enduro Racing, die Leute, die dann zusammenfahren, und es sind immer die meisten, die da zusammenfahren, weil beim Enduro hast du keinen Ausreißer nach unten, es sei denn, du hast einen Defekt oder du bist krank, und du hast auch keinen riesigen Ausreißer nach oben, weil, wie gesagt, der Grundspeed entscheidet, und das heißt, du hast immer dieselben Leute, mit denen du irgendwie fährst, zum Beispiel jetzt im Enduro World Cup, wenn du da jedes Rennen mitfährst, und dann connectest du dich, du redest, und wie war's, dann teilst du ein paar Riegel, der gibt dir mal einen Elektrolytetrink an. Und das ist halt einfach so eine Gemeinschaft und das ist einfach so eine coole Art, Rennen zu fahren, weil es halt so ein gemeinsames Ding ist, ne? Also du hast ein Team, aber trotzdem fährt jeder für sich selbst. Aber wenn was ist.
Und am Ende des Trails hat jeder dasselbe erlebt, ein Stück weit anders. Jeder hat irgendwie seine Anekdote vom Trail mitgebracht. Und dann tauscht man sich aus und bleibt dann in selber Gruppe irgendwie beisammen. Also ich finde es auch ein sehr spannenden, sehr nahbaren Sport, egal ob das jetzt auf eurem Niveau ist, bei einer WM oder bei den Weltcups oder bei den einigen Amateurserien, sei es jetzt Chili oder Enduro One, die es ja dann doch auch gibt.
Ja, aber hey, die Leute, ne, also man muss ja irgendwo anfangen und die sind ja nicht schlecht, die sind ja nicht schlecht, die Rennen, also um Gottes Willen. Also klar, fahre ich jetzt nicht da auf Gesamtsieg Enduro One oder klar fahre ich da jetzt nicht in die Chili hin, aber das ist nicht, weil die schlecht sind oder weil ich das nicht mag, sondern es ist halt einfach, was soll ich noch machen? Ich mache halt meine Wurstbrühs bis Mittag, ne? Am Wochenende trainiere ich dann und na klar, ob ich jetzt 8 Stunden zu einer Chili fahre oder ob ich jetzt 8 Stunden nach Valdifassa fahre, wenn du die Möglichkeit hast, auf dem Level zu fahren, natürlich konzentrierst du dich da drauf. Es geht mir nicht darum, eine Platzierung oder zu gewinnen oder auf Podium zu fahren bei einer Enduro oder einer Chili, sondern ich will was erleben und einfach das Gefühl, sich mit den weltbesten Leuten in deiner Sportart zu messen, auf demselben Rennformat unterwegs zu sein. Das ist Lifetime Memory, ja. Das erzählst du deinen Kindern, dass die ganzen Startnummern, die ich habe, alle aufgehoben, alle hinten drauf geschrieben, so ein paar kleine Eckdaten, wann das war, wie das war, Start, Platzierung und so weiter und so fort. Und das ist ja dieses Geile. Und da kommst du ja auch nicht hin, wenn du nicht Enduro One mal gefahren bist oder mal Chili. Und auch für die Leute, die da unterwegs sind, es ist natürlich auch geil. Also ich bin jetzt auch einer Enduro One gefahren. Es ist natürlich auch geil, jemanden da zu haben, der da ein bisschen was erzählt, ein paar Tipps gibt. Und ja, jeder soll da fragen, jeder soll mir seine Fragen stellen, was er wissen will. Ich antworte da gerne drauf, wenn das dem Sport weiterhilft. Immer her damit.
Auf jeden Fall. Und genau solche Serien braucht es dann auch einfach, um das zu pushen und um irgendwann zu diesem Level zu kommen, wo du jetzt unterwegs bist. Wie sah so deine Saison aus? Wie viele Rennen bist du gefahren? Ich glaube, jetzt stehen ja nochmal, so ist es zumindest im Cross-Country, Übersee-Weltcups an. Ist es im Enduro auch? Ist die Gesamtwertung da schon vergeben bei der EDR-Weltcup-Gesamtwertung oder steht da noch was an?
Ja, also die Saison war so, dass ich halt erstmal mit kleineren Rennen angefangen habe und mich so ein bisschen da reinzubekommen, ein bisschen die Saison zu starten und zu wissen, wo ich liege. Ich habe mir jetzt letzten November, habe ich mir das Fußgelenk gebrochen, ganz schön kompliziert, beziehungsweise war ich bis Ende Januar nicht auf dem Rad und konnte auch nicht laufen. Von daher bin ich halt ohne Druck in die Saison gegangen und was wiederum die beste Saison meines Lebens wurde. Top 50 Ergebnisse im World Cup und nie schlechter als in 54. Platz, also 54, 52, 49 bin ich gefahren im World Cup und dann 59 bei der World Champs, ne? Daran siehst du einfach, der Grundspeed war da. Ich hatte nie große Ausfälle und genau, das wurde meine beste Saison, die ich je hatte. Und das waren insgesamt bin ich von 6 World Cups, die jetzt auf dem Plan standen, die aber alle leider nur europäisch sind, nicht so wie den Jahren vorher, wo ich auch in Tasmanien und den USA war zum Rennen fahren, alle in Europa waren. Ich konnte leider nicht zu allen hinfahren, einmal verletzungsbedingt und die anderen zwei waren einfach urlaubstechnisch in der Bude hier auf Arbeit einfach zu schwierig, da mir frei zu bekommen und dann hätte man auch keinen Spaß gehabt, dann macht's ja keinen Sinn. Die Gesamtwertung ist vorbei. Ich glaube, mit 3 Rennen, die ich nicht gefahren bin und 3 Rennen, die ich gefahren bin, bin ich jetzt um die 74 im Gesamt-World Cup, was echt geil ist, also richtig stark. Hätte ich mich früher mal richtig viel drüber gefreut, auch obwohl ich alle Rennen gefahren bin.
Das hat man auch gemerkt, jetzt bei deinem letzten Post von der WM, dass du halt einfach stolz darauf bist und das sollte man sein, wenn man bei einer WM starten durfte, da einfach mit dabei war. Also ich fand's geil, dass man das so krass rausgelesen hat, auch bei einigen anderen deutschen Athleten. Hey, ich bin bei einer WM dabei, das ist das Größte, was man in dem Sport erreichen kann. Ich habe da lange drauf hingearbeitet und ja, einfach mega, mega gut zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Für sein Land zu starten, ist, glaube ich, so die größte Ehre. Und ich finde einfach der Nationalstolz, gerade auch mal für sein Land starten zu dürfen. Du sagst ja schon, du hast den, ich habe den auch. Und der soll auch motivierend sein für andere, mal für sein eigenes Land zu starten. Das ist so das Geilste, was es gibt. Kann man doch auch mal stolz auf sein Land sein und das zu repräsentieren mit der schwarz-rot-goldenen Flagge, ne? Also das ist schon richtig geil und dann da rumzulaufen mit Fahnen Einmarsch, boah, mega, mega Erfahrung.
Mega gut, ich würde auch sagen, meiner Wahrnehmung ist jetzt der Endurosport gerade auf so einem absoluten Hoch. Trotzdem machen aber gerade, ja, Gerüchte, oder ich glaube, da wurde jetzt gerade so ein Dokument geleakt, Gerüchte die Runde, dass ja doch eigentlich alle Mountainbike-Sportarten, Weltcup sei es, Cross-Country, Downhill, Enduro, stark umstrukturiert wird. Ich bin da gar nicht so hundertprozentig im Bilde. Man hat auch einiges darüber gelesen, dass Teams dicht machen, gerade im Enduro. Was ist da gerade Phase? Ist es da wirklich eine besonders starke Umstrukturierung? Stehen da einige auch sehr gute Fahrer, gerade auf der Straße. Wie schätzt du da die Lage irgendwie für nächstes Jahr, für die nächste Zeit ein?
Ja, die Lage ist schwer einzuschätzen, weil, wie auch gerade schon gesagt, mit der UCI, die Kommunikation ist einfach extrem schlecht. Es geht alles über Gerüchte, es geht alles nur über irgendwelche Dokumente, die vielleicht geleakt wurden, was aber keiner weiß. Gerücht zufolge soll es auch keinen E-Bike-Weltcup mehr geben nächstes Jahr. Letztes Jahr wurde gesagt, es soll keinen normalen Enduro-Weltcup mehr geben. Also ich weiß auch nicht so ganz, was ich da jetzt denken soll. das ist das Gute am Privateer. Also ich muss mir darüber keine Gedanken machen. Entweder ich fahre es oder ich fahre es nicht nächstes Jahr. Wäre schade, wenn es für uns da Schluss wäre als Privateers, weil es einfach auch verdient hätte, ein bisschen professioneller zu werden. Auch wenn das bedeuten würde, dass ein paar Leute rausdroppen würden. Wenn es dafür quasi Rennen geben würde, die auch von der UCI organisiert werden würden, aber nicht unbedingt unter World Cup-Namen laufen würden und dadurch mehr Fahrer wieder zusammenkommen würden und noch eine Rennserie gäbe, dann sollen die das ruhig machen. Also die Profis müssen jeden Tag damit ihr Geld verdienen. Ich verdiene mein Geld woanders. Ich fahre dahin, um Spaß zu haben. Der Profi, der sagt am Ende good or bad day und die gratulieren sich und die sagen, ey yo, good job. Und wenn man das mal mitkriegt und man dann so denkt, ach krass, ja, das ist ja einfach denen ihre Arbeit. Ne? Ja. Also die machen das, was wir zum Spaß machen. Und dann kommt da so jemand umher und teilweise müssen sie sich dann auch behaupten gegenüber einem guten Privateer, der halt gar keinen Druck hat, die Strecken vielleicht besser kennt und dann da vorne in die vorderen Plätze fährt und so ein Textor rutscht dann ein paar Plätze nach hinten und also auch kranker Druck und Riesenrespekt an die ganzen Leute, die das professionell machen und sich dann auch ab und zu mal guten Locals geschlagen geben müssen, die nicht in einem Factory-Team sind. Also ich will den Druck würde ich mir selbst nie auferlegen können und bin auch froh, dass ich den nicht habe. Und ja, wie du sagst, keine Ahnung, was da jetzt ansteht. Gerüchten zufolge, dies, jenes, sind nur Gerüchte. Eins weiß ich, auch gerade durch so einen Podcast wie das hier und auch einfach durch die Kommunikation der Deutschen, die bei der WM waren, damit wird der Enduro-Sport weiterleben. Und das ist das Wichtigste, einfach Werbung für den Sport zu machen und Leute, die interessiert sind, daran teilhaben zu lassen, was da so abgeht. Ne? Und genau, wir können nichts machen, außer unser Bestes geben.
Auf jeden Fall. Und du lebst das ja wirklich voll und ganz. Und so, wie ich das raushöre, würdest du dann wahrscheinlich einfach nächstes Jahr ein bisschen umschulen, andere Rennen fahren, vielleicht eine andere Serie oder Chili-Gesamtwertung angreifen, Enduro One, wenn es jetzt keine Weltcup-Gesamtwertung mehr gäbe. Auch da gibt es ja wirklich viele, viele spannende Rennen.
Ja, genau. Ich liebe ja den Sport. Es ist ja nicht, dass ich den Sport mache, weil es den World Cup gibt, sondern ich mache ja den Sport, weil ich den Sport lieb. Und Rennen fahren ist Rennen fahren. Du bist du und dein Rad und mehr nicht. Und wo das jetzt ist, ist mir eigentlich im Grunde genommen egal. Ich mache es ja, weil ich es mag. Und das ist so das Wichtigste. Wenn du da bist und du denkst dir so, oh, jetzt tue ich mir den Stress hier wieder an. Ich könnte eigentlich zu Hause chillen und auf meinem Bötchen Karpfen angeln. dann brauchst du da auch nicht hinzufahren. Dann hast du keine Motivation und dann macht das auch keinen Sinn, wenn du dich auf ein Rennen zwingen musst. Klar, aufgeregt sein ist okay und klar, so ein bisschen Schiss zu haben, immer dabei. Ne? Jeder hat das, auch die Pros. Aber wenn du dich fragst, was du jetzt hier eigentlich machst und du könntest dir eigentlich lieber zu Hause in der Sonne liegen, dann braucht man es auch nicht zu machen und dann ist es mir ist es egal, einem Profi natürlich nicht, der verdient damit sein Geld. Mir ist es egal, was ich für ein Rennen fahre. Hauptsache, ich fahre Rennen und ich will ja auch die Leute treffen. Und das Schlimmste wäre für mich, wenn nächstes Jahr, wenn ich nicht mehr auf Rennen fahren könnte, weil die Community wird mir einfach fehlen, die ganzen Leute, die man über die Jahre kennengelernt hat. Das ist ja auch mit ein Grund und einer der wichtigen Gründe, das überhaupt zu machen. Ne? Einfach die ganzen Leute wiederzusehen. Jedes Jahr aufs Neue.
Voll. Und was ich auch bei mir selber immer merke, was so Rennen angeht, es ist ja auch einfach Arbeit hinzukommen, es ist zeitlicher Aufwand, sind ja auch cool mal und diese Freiheit hat man dann als Privatier auch irgendwie einfach ja auch mal ein Wochenende rausnehmen zu sagen, jetzt gehe ich einfach mit Freunden biken, genieße die Zeit da und fahre nicht 6 Stunden hin und zurück, um biken zu gehen, sondern mach's einfach daheim vor der Haustür. Ich meine, wir kommen beide aus derselben Ecke, aus Trier. Die älteste Stadt Deutschlands, wie viele noch hinten gerne anfügen. Und was ja auch direkt in der Stadt, aber auch in der Umgebung kein schlechter Riding-Spot ist. Es gibt einen größeren Verein, der Strecken dort im Stadtwald pflegt. Es gibt den Trailpark Mehring um die Ecke und du hast da bestimmt auch noch einige andere Trails hier und da. Es gibt noch einen neuen Trail, der legalisiert wird. Erzähl mal, also wie sieht da dein Training aus? In der Heimat. Was fährst du da gerne? Gehst du noch zusätzlich ins Gym?
Ja, also Trier, Grüße gehen raus an die Hood, die Sackgasse Deutschlands, wie man sie ganz gerne nennt. Grenze zu Frankreich und Luxemburg. Keine Anbindung ans Fernnetz von der Deutschen Bahn. Yo, geil, ne? Hier entwickelt sich die Blase. Nee, Spaß beiseite. Wir haben einen Downhill-Junior-Weltmeister, der kommt hier 10 Minuten von uns weg.
Henrik Giefer, richtig,
genau. Stimmt. Genau, also kein Bikepark in der Nähe, aber Fahrer, die sein Bruder auch, der früher auch Downhill World Cup gefahren ist. Ich bin mal Downhill World Cup gefahren, jetzt fahre ich Enduro World Cup. Wir wären nicht das, wenn unsere Region nicht das wäre, was sie ist. Mein Trainingsplan, wie du schon sagst, Gym, ist so im Winter eigentlich 4-mal die Woche. Recht wenig Radfahren, eher auf dem E-Bike so ein bisschen Grundlage und halt Graveln. Also ein Tag die Woche fahre ich quasi so 3-4 Stunden mit dem Gravelbike durch die Nacht fahre da so ein bisschen Grundlage rein, natürlich Krafttraining, Dehnen, aber auch Rennradintervalle. Und im Sommer wandelt sich das dann alles so ein bisschen in 2 bis 3 Tage Gym, bisschen mehr Hochintensivitäten, bisschen mehr Sprints mit einbauen, bisschen mehr hochpulsig unterwegs sein und natürlich einfach Fahrradfahren. Ne? Fahrradfahren bringt nichts, wenn man nur Fahrrad fährt, sondern man muss ja auch so seinen Plan in der Tasche haben. Ne? Intuitives Fahren lerne ich dadurch, dass ich halt einfach viel Fremdes fahre und versuche einfach so weit wie möglich nach vorne zu gucken, weil dein Unterbewusstsein sieht's ja. Ne? Also wenn du jetzt 10 Meter vor dich guckst, dann weißt du in der nächsten Kurve nicht, was abgeht. Liegt da ein Stein, liegt da vielleicht sogar ein Baumstamm quer. In Worst Case, im Winter ist was umgefallen und du würdest da voll mit der Rummel gegenrasseln und wärst dann da ohnmächtig. Nee, klar, du musst einfach weit nach vorne gucken lernen. Das ist so das Wichtigste, was man eigentlich, oder was ich dann auch oft in der Saison trainiere, aber auch mal um Hütchen fahren. Holst dir so ein paar Hütchen oder holst dir ein paar Äste stecken, schlägst es auf eine Schotterstraße und fährst dann da wie so ein Volltrottel um die Hütchen. Und wenn dann ein Wanderer kommt, die dich dann doof angucken, dann sagst du, ja, wäre cool, wenn ihr gerade mal von der Strecke runtergeht. Ja, welche Strecke? Ja, da wo die Baumstämme, diese kleinen Ästchen da liegen. Wäre cool, weil ich fahre da drumherum. Ja, aber warum brauchst du so ein Fahrrad, um da rumzufahren? Ja. Alles klar, weißt du Bescheid. fährst du gerade 20 Meter nach rechts, tust so, als müsstest du auf Klo und hoffst, dass es einfach weitergehen. Nee, geile Geschichten gibt's da auch. Aber genau, das Training ist einfach so ein Mischmasch. Du musst einfach ein Sportler durch und durch sein und irgendwelche Alkoholexzesse sich zu fahren in der Saison. Ja, es schadet einfach der Regeneration, ist auch Spaß und ist auch gar nicht nicht so verwerflich, das vielleicht zu machen. Oder kann ja jeder für sich selbst entscheiden, aber also ich versuche meine Saison eigentlich immer sehr strukturiert anzugehen und halt möglichst gut zu erholen, um dann wiederholt gut zu trainieren. Und das ist halt viel mit Schlaf und gutem Timing und gerade durch den körperlichen Job. Wichtig halt.
Auf jeden Fall. Ich meine, der körperliche Job, würden jetzt manche meinen, ist vielleicht schon ein bisschen Training, aber gerade deswegen muss man es natürlich dann auch besonders gut abpassen, wenn man jetzt noch ins Gym kann, weil man auch einfach so Ruhephasen reinbringt, viel schlafen, vielleicht schon mal mittags irgendwie chillen, bevor es ins Training geht. Es klingt auf jeden Fall sehr strukturiert, sehr, sehr vielseitig. Ich meine, Radfahren kommt von Radfahren, sagen viele, stimmt auch größtenteils, gerade was dieses intuitive Fahren angeht, irgendwie andere Trails fahren. Lernen, blind zu fahren. Da ist natürlich auch gut, irgendwie mal Kumpels zu besuchen und da unterwegs zu sein. Baust du dann auch selber teilweise Tracks oder bist da auch im Trailbuilding aktiv in der Region oder greifst du da quasi auf die bestehenden Strecken zurück?
Ja, also ich bin schon recht aktiv im Trailbuilding. Ich bin jetzt nicht der Builder Number One hier in Trier. Da haben wir eigentlich eine ganz coole Community. Aber ja, wir haben da jetzt so einen kleinen legalen Single Trail gebaut zusammen über die Offseason mehrere Monate, der jetzt auch legalisiert wird. Auf jeden Fall eine coole Sache. Kann man mal hinfahren. Heißt Götterhütten Trail.
Im schönen Ruvertal.
Ist bis jetzt leider in Anführungszeichen nur eine Strecke, kann sich ausdehnen, ausbreiten. Das ist alles noch nicht so richtig geplant. Aber Single Trail, gut zum Enduro trainieren, hat man, glaube ich, so eine 3 Minuten Abfahrt, ist so das längste in der Region, würde ich sagen, weil es halt einfach auch mal ein bisschen bergauf geht, bisschen flacher und dann auch wieder richtig steil und eng. Ja, genau, da habe ich viel mitgebildet und ich habe natürlich so ein paar, we call it Secret Spots. Secret Spot, nur Tausch gegen Secret Spot. Also habt ihr einen Secret Spot, sage ich euch mein Secret Spot. Nee, genau. Da muss man einfach auch, muss man ein bisschen vorsichtig sein, wo man baut, was man baut. Es ist auch immer gut, das erstmal ein bisschen runterzuschrauben und vielleicht erstmal nur alleine oder mit ein paar Freunden drauf zu fahren, einfach um diesen Massentourismus im Wald so ein bisschen zu unterdrücken, weil wenn es den Wald nicht gäbe, gäbe es uns auch nicht. Und der Wald hat seine Tiere und der Wald hat auch seinen Nutzen für den Mensch. Und wenn der Nutzen darin besteht, dass wir da runter Fahrrad fahren, dann muss man den Wald auch schonen und respektieren. Und genau das muss man auch bei diesen Secret Spots oder Home Trails, Sachen, die vielleicht nicht legal sind, auch beachten und das ist auch einfach wichtig.
Absolut, es ist irgendwie fast schon ein schönes Schlussfazit, auch mal in die Richtung, den Wald zu respektieren und da auch ja was zurückzugeben, der Community zurückzugeben, aber es eben auch nicht zu übertreiben. Ich würde sagen, ich tausche Podcast-Einladung gegen Secret Spot und wir gehen dann auch bald mal wieder zusammen fahren. Und wir waren ja jetzt zuletzt auf dem Mountainbike Festival in Brixen unterwegs. Da hatte ich 10 Entweder-Oder-Fragen rausgepickt für einige Szenegrößen, die ich da gestellt habe. Zum Beispiel Harald Philipp, oder Tibor Siemer, einige, die da unterwegs waren. Und ich würde sagen, das nutzen wir auch hier einmal zum Abschluss. Also 10 This or That-Fragen, am Ende noch eine offene Frage für dich hier zum Abschluss.
Gern, hau raus.
Let's go. Mullet oder 29 Zoll?
29 full.
Uphill oder Downhill?
Beides.
Gehört beides dazu. E-Bike oder Bio-Bike?
Bio.
Kaffee oder Bier?
Kaffee, ja.
Hometrail oder Bikepark?
Hometrail.
Pizza oder Energieriegel?
Pizza.
SRAM oder Shimano?
SRAM.
Carbon oder Alu?
Carbon, statt Kondition. Nee, Quatsch.
Hotel oder Camper?
Camper. Ey, keep it real.
Clickies oder Flats?
Clickies.
Und warum ist Biken für dich der geilste Sport der Welt?
Weil es mich rausbringt und auch von meinem Alltag in einem gewissen Sinne entfliehen lässt. Und man da eigentlich am besten abschalten kann und ich nach Hause komme und glücklich bin.
Ja. Mega Schlusswort, würde ich sagen. Danke dir, Konsti, für den spannenden Einblick in den Endurosport. Und ja, danke, dass du hier dabei warst.
Ja, vielen Dank auch an euch, an dich, Lukas. Und natürlich hoffen wir einfach, dass der Endurosport ein bisschen mehr Publicity macht und mehr Leute finden, dass es echt geil ist und dazukommt. Macht, je mehr Leute da sind, desto bessere Trails gibt's in Deutschland. Und je bessere Trails in Deutschland, desto besser für alle.
Auf jeden Fall. Abseits des Podcasts findet ihr alles Spannende rund um das schönste Hobby der Welt auf Instagram sowie auf bike-x.de und natürlich im Magazin. Wir sind das orangene Heft am Kiosk. Schnappt euch gerne dort die neueste Ausgabe, unter anderem mit einem coolen neuen Bike-Test, den wir im schönen Brixen, wo zuletzt unser Testival stattfand, produziert haben. Das war eine neue Folge unseres Podcasts Alles ist fahrbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuhören. Und nicht vergessen, alles ist fahrbar. Ciao.
Tschüss.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.